KI kann ganz gut so kontinuierliche Verbesserungen machen und ist da auch fähig, kreative Endprodukte zu liefern. Aber die Disruption, diese richtigen Innovationen, das sehe ich noch allein beim Menschen.
Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom DIKT-Experten-Talk. Heute sprechen wir mit der Ideenhebamme Nils Bäumer, auch Autor von unserem gemeinsamen Buch Wir sind Fake. Und worum sprechen wir heute? Um Desinformation, um Fake News, um KI und KI-Missbrauch. Herzlich willkommen, Nils.
Hallo Nikolai, danke, dass ich da sein kann.
Ja klar, du beschäftigst dich schon seit Jahren mit KI und mit Kreativität. Und wir sprechen heute auch, wie Algorithmen unsere Meinung formen. Und erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee zu dem Kapitel für unser Buch gekommen?
Ja, vielleicht um es ein bisschen zu relativieren, mit Kreativität beschäftige ich mich seit über 25 Jahren. Also das ist sozusagen mein Herzthema, mein Kernthema, Kreativität, Innovation. Und als dann ChatGPT wie bei vielen anderen ins Leben kam, so vor 3 Jahren, habe ich mich dann vermehrt mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, weil mir klar wurde, dass mein Leben, wie ich es vorher hatte, mit der Kreativität nicht mehr dasselbe sein wird und dass das natürlich für ganz viele andere Dinge gilt. Und in dem Zug habe ich mich viel damit beschäftigt, was denn noch so unsere eigenen Fähigkeiten, Leistungen sind, also was ich noch wirklich kann und was für einen Einfluss künstliche Intelligenz darauf hat. Und das ist ja auch, wenn man so will, so eine gewisse Fähigkeit, die man sich leiht, die man sich aneignet. Das ist aber außen nicht immer zu sehen. Also ganz oft nehme ich ja etwas wahr, ein Produkt von dir, von mir, ein Buch zum Beispiel. Aber ich kann dir gar nicht genau sagen, wie viel davon mittlerweile von KI gemacht worden ist. Das ist also in dem Sinne nicht so ganz der Fake, wie wir ihn jetzt vielleicht aus den News kennen, sondern das ist so der Gedankengang, der mich dazu gebracht hatte, dieses Kapitel zu schreiben.
Fällt es dir schwer, sozusagen die Fake, dem Fake von der echten Kreativität zu unterscheiden?
Hat ja verschiedene Ebenen, ganz spannende Ebenen. Also die eine Ebene ist, ob ich Kreativität in der Außendarstellung unterscheiden kann. Und wir alle verstehen unter Kreativität allerdings meistens ein bisschen was anderes. Also deswegen, da haben wir schon so die erste Hürde. Was ist denn Kreativität für dich? Was ist für mich? Für einige ist es Kunst, für andere ist es spielende Kinder im Kindergarten. Hm. Für mich ist es halt eine Herausforderung, die Voraussetzung für Innovation und für Lösungskompetenz. Wenn ich jetzt aber auf den Kunstbereich gehe, dann sage ich, es gibt jetzt schon Bilder, bei denen man nicht mehr unterscheiden kann, ob es von KI kommt oder noch vom Menschen. Also wir sind jetzt schon in einer Zeit, in der wir kreativen Output nicht mehr zuordnen können, ob von Mensch oder von Maschine. Wenn es um Lösungskompetenz geht, wird es nicht viel einfacher. Also ich kann im Endeffekt, im Endprodukt auch nicht einfach mehr unterscheiden, was kam jetzt vom Menschen und was kam von der Maschine. Und total spannend wird es ja, wenn es um die eigenen Ergebnisse geht. Also ich kann einige Dinge nur tun, weil ich mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeite. Und in 3-4 Wochen kann ich dir schon gar nicht mehr sagen, wie ich es genau gemacht habe. Mhm. Weil ich nämlich die ganze Zeit auf diesem Weg schon KI gefragt habe und habe es mir erklären lassen. Und später ist es selbst für mich selber ja schon schwierig zu sagen, wie viel Part hatte ich jetzt noch? Mhm. Okay, ich hatte die Ausgangsidee. Aber wie viel Part hat KI auf dem Weg gehabt? Das kann man in Prozenten gar nicht mehr beurteilen. Und deswegen glaube ich auch, dass sich das immer mehr vermischt. Also es geht gar nicht darum, das ist Maschine, das ist Mensch, sondern es wird ineinander überfließen und wir werden ganz viele Ergebnisse sehen dort draußen auf der Welt, die halt weder rein Mensch noch rein KI sind.
Vor allen Dingen, weil wir die KI ja mit unseren eigenen Ideen auch füttern und die sich die fast besser merkt als wir. Und sich dann auch immer daran widerspiegelt, ja?
Ja, genau. Also der Ausgangspunkt momentan ist ja noch fast immer der Mensch, weil KI ja keine eigene Intention hat. Also man kann es auch sagen, warum gibt es überhaupt Innovationen? Das ist ja, weil dich etwas stört. Mhm. Irgendwo, du hast einen Schmerz, du hast einen Pain, du willst irgendwo hin, wo es besser ist. All das hat KI natürlich überhaupt nicht. Also sie hat keine eigenen Antriebe, keine Intention. Da ist schon noch der Mensch. Ich kann eine KI natürlich auch jetzt schon so langsam auf den Weg dahin schicken, mhm. dass sie dann diesen Weg selber beschreitet, also wie man Agentensysteme sagt. Und natürlich kann das sein, dass in der Zukunft das noch gesteigert wird und dass auch KI aus sich selber heraus etwas entwickelt. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das heißt, am Anfang sehe ich schon im Moment immer noch den Menschen.
Und vor allem die menschliche Neugier, oder? Weil das ist ja dann der Antreiber für die Innovation oder für die Dialog auch mit der KI.
Also Neugierde ist auf jeden Fall ein ganz großer Part von Kreativität, klar, die auch schon sehr in unserer Kindheit drinsteckt, ne, in unserem Menschwerden. Für die Weiterentwicklung, oder da mache ich mal einen ganz kleinen gedanklichen Sprung. Auch wenn wir bei Innovation sind, ist KI in einem gewissen Bereich durchaus sehr nützlich, und zwar in so kontinuierlichen Verbesserungsprozessen. Ne? Mhm. Also wenn ich etwas nur verändere, das ist mehr so Change. Also ich verändere ein System, was schon besteht, mache es immer ein bisschen besser. In der Disruption, also in den richtig starken Innovationen, da muss ich vorher fast immer auch etwas kaputt machen. Mhm. Weil eine Transformation, das bringt etwas ganz Neues in die Welt. Etwas, was vorher auch noch so nicht da war. Das ist also nicht nur eine Verbesserung, sondern das ist wie eine kleine Neugeburt. Und das kann aus meiner Sicht KI noch überhaupt nicht. Wenn KI ist nicht darauf trainiert, etwas kaputt zu machen oder zu hinterfragen, das ist etwas, was nur der Mensch kann. Deswegen Neugierde ist ein Part, aber dieses Können, etwas komplett zu zerlegen, weil ich mir was vorstellen kann, was auch von ganz vielen Leuten übrigens Widerspruch erfährt. Auch das macht ja eine Innovation aus. Mhm. Am Anfang finden die Idee ganz viele Leute total doof. Mhm. Und glauben nicht daran. Das sind die ganz starken Innovationen. Und auch das kann KI nicht, weil sie ist nicht darauf trainiert, mit Widerspruch gut umzugehen. Von daher kann man so ein bisschen sagen, was auf dem Part der Kreativität, es unterscheidet KI zwischen Mensch, ist, KI kann ganz gut so kontinuierliche Verbesserungen machen und ist da auch fähig, kreative Endprodukte zu liefern. Aber die Disruption, diese richtigen Innovationen, das sehe ich noch allein beim Menschen.
Du hast da auch diesen Satz geprägt, Kreativität braucht Zweifel. Ist das genau das, was du damit ausdrücken wolltest?
Ich glaube, das ist halt auch etwas, was Kreativität erst ermöglicht. Und das ist das Hinterfragen des Ist-Zustands. Mhm. Und das kann man ja mit Zweifel sagen. Also ich bezweifle jetzt mal, dass das der beste Weg ist. Wenn ich in einem System bin, in dem alle zufrieden sind, passiert nichts mehr. Wenn ich in einem System bin, in dem alle unzufrieden sind, es aber nicht hinterfragen, passiert auch nichts. Also mhm. der Zweifel ist sozusagen der Ansatzpunkt, zu hinterfragen, ob das, was wir tun, noch gut ist. Und ganz oft sind wir in Systemen, in dem wir das Ganze noch so tun, weil wir es schon immer so getan haben. Das ist der alte Spruch, ne? Warum macht ihr das? Ja, haben wir schon immer so
gemacht. Haben wir schon immer so gemacht, ja.
Und da kommt dieser Zweifel ins Spiel, um zu sagen, nee, wir müssen das hinterfragen. Und dann folgt halt der Kreativprozess. Und am Anfang gilt es halt erstmal, diesen Punkt zu erreichen. Und das ist etwas, was auch uns Menschen gar nicht so leicht fällt, weil wir sehr dazu tendieren, in den Gewohnheiten zu versinken und Dinge halt eben nicht mehr zu hinterfragen.
Müssen wir das wieder lernen oder uns ganz bewusst machen, kritisch zu denken?
Ja, das ist ja ein bisschen auch das Komische in dieser Welt, oder ich würde sagen schon fast ein bisschen so eine Perversität, dass wir als Kind geboren werden, und jeder von uns ist übrigens kreativ, da bin ich fest von überzeugt. Und als Kind werden wir mit dieser Fähigkeit geboren und leben die auch aus, weil wir jeden Tag was Neues entdecken. Und dann gehen wir durch verschiedene Lernprozesse, bilden Denkpfade aus, die sich immer mehr verfestigen, weil wir halt Dinge lernen, das ist auch gut so. Aber unser Schulsystem, unser Ausbildungssystem trainiert uns Kreativität ja fast ab. Und dann komme ich irgendwann wieder, und Unternehmen bezahlen viel Geld dafür, dass ich Menschen kreativer mache. Also im Prinzip helfe ich ihnen nur, das zu entdecken, was sie ja schon in sich haben. Und jetzt kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu, wenn du kritisches Denken sagst. kritisches Denken gehört zur Kreativität dazu, weil es halt der Ausgangspunkt ist, alles zu hinterfragen. Mit KI wird das ja aber noch viel, viel wichtiger. Mhm. Denn jetzt generiere ich in Sekundenbruchteilen ja neuen Output, neue News, neue Inhalte. Und früher war es schon noch so, das, was ich gesehen habe, konnte ich glauben. Ne? Also deinen Augen kannst du trauen. Das ist zum Beispiel schon längst ad acta gelegt mit den Techniken, die wir heute haben. Alles, was digital erscheint, kann ich verfälschen. Also das passt ja dann auch genauso zum Buch. Deswegen ist es ja auch rausgekommen. Also ich kann ja nie genau sagen, ob du es jetzt wirklich bist, weil rein technologisch könntest du das Bild verfälschen. Ich meins auch. Und wir müssen sozusagen eher so ein Codewort haben, damit wir auch wirklich wissen, dass nur wir das kennen. Von daher ist kritisches Denken eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das von Anfang an auch in unsere Ausbildungssysteme viel mehr Gewicht drauflegen würden.
Wir erleben ja gerade eine Explosion in diesen ganzen KI-Anwendungen, Chatbots, die negativen Sachen dann mit den Deepfakes. Wie verändert das unsere Wahrnehmung als Mensch, vor allen Dingen, was die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Meinung angeht?
Ja, also dieser Unterschied zwischen Wahrheit und Meinung und vielleicht auch Fakten ist aus meiner Sicht durchaus schon auch ein philosophischer. Wir könnten auch ohne KI darüber sprechen und uns wahrscheinlich genüsslich streiten. Denn was ist denn diese eine Wahrheit? Wer definiert sie? Das ist ja immer auch, liegt immer auch ein bisschen im Auge des Betrachters. Das macht es ja schon zwischen Menschen schwierig. Und jetzt kommt halt noch ein neuer Player dazu, in dem man kann, ein Aspekt ist, dass alles, was KI sagt, was diese Chatbots sagen, sich unwahrscheinlich gut anhört. Ja, das hört sich immer so plausibel an, weil es ja auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Und diese Wahrscheinlichkeiten werden zusammengesetzt und die KI nimmt halt das wahrscheinlichste nächste Wort dazu oder Token, bildet so Sätze. Und das sind wir schon einmal, also da sind wir als Menschheit, als Gesellschaft im Moment ja noch gar nicht so gut drauf vorbereitet, weil es so neu ist. Weil wir es gewohnt sind, naja, wenn es sich besonders gut anhört, dann wird da ja auch schon noch irgendwas drin sein. Ne? Da wird ja schon auch noch mal ein bisschen Wahrheit drin stecken. Und jetzt kommt aber ganz viel daher, was halluziniert ist, also was schlicht erfunden ist. Egal, ob man die Worte jetzt mag in Bezug zu KI, Halluzination hat sich eingebürgert. Also es hört sich trotzdem super an, ist aber totaler Quatsch. Und das zu hinterfragen, ist gesellschaftlich sicherlich nicht einfach und deswegen, ja, ist eine Herausforderung. Und diese technische Weiterentwicklung ist exponentiell, geht unwahrscheinlich schnell und ich glaube nicht, dass eine gesellschaftliche Entwicklung damit halten kann. Deswegen, ich glaube, wir rennen jetzt schon hinterher und werden es auch weiterhin noch eine ganze Weile tun.
Diese Algorithmen verstärken ja, was wir sehen und hören wollen. Wie stark beeinflusst es unsere eigene Meinungsbildung, wenn wir sozusagen, man spricht ja auch von Echokammern, immer wieder auch bestätigt werden?
Das ist auch eine ganz interessante Frage. Warum werden Chatbots überhaupt so trainiert, wie sie trainiert worden sind? Warum ist der, also ganz, es ist ja auch ein bisschen eine Blackbox. Das heißt, wir wissen zwar, dass die Algorithmen da sind, aber niemand kann ja exakt vorhersagen, warum KI sich, also generative KI, sich so verhält, wie sie sich verhält. Und offensichtlich sind die meisten Chatbots so gebaut, dass sie uns gefallen wollen. Ja, also das ist diese Bestätigung, die du angesprochen hast, die wir natürlich aber auch in den sozialen Medien schon ohne KI feststellen, ne? Weil wir alle in unseren Bubbles leben. Das wird jetzt nochmal verstärkt durch eine KI. Und das müsste an sich nicht so sein. Auch Chatbots müssten nicht emotional klingen, was sie tun. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, als ChatGPT 3.5 rausgekommen ist, wenn der sich angehört hätte wie ein emotionsloser Roboter, hätte er mich wahrscheinlich auch nicht so fasziniert, wie diese Chatbots uns faszinieren. Ich glaube aber gar nicht, dass es auf lange Sicht gut ist. Da bin ich ganz offen. Ich glaube, dass es wesentlich produktiver wäre, wenn diese Chatbots weniger emotional wirken würden und uns das nicht, diese Illusion nicht verkaufen, dass wir verstanden werden, weil es zu unwahrscheinlich viel Problemen führt. Also mir wäre eine komplett neutrale, wenn was auch immer Neutralität ist, KI viel lieber, weil auch Untersuchungen gezeigt haben, dass sie viel weniger Fehler macht. Also dieses Zustimmen, den Menschen immer gefallen zu wollen, erhöht auch die Fehlerrate, also die Halluzinationsrate. Und einer meiner Thesen ist daher auch, dass wir in der Zukunft im Privatbereich ganz andere Chatbots benutzen werden als zum Beispiel im geschäftlichen Alltag. Es ist zwar nicht das Ziel von jemanden wie Sam Altman von OpenAI, also dem CEO, der will das Eingangstor für alle werden. Aber ich will ja im Berufsalltag möglichst korrekte Antworten. Und ich sag mal, natürlich kann man im Büro auch mal flirten, aber das ist jetzt nicht eigentlich der Zustand, den man im Büro dauernd will, dass da die ganze Zeit das im Vordergrund steht. Deswegen sollte ich also einen emotionalen Chatbot haben, mit dem ich das auch mache. Aber genau das wird jetzt demnächst eingeführt. Also die neue Version von ChatGPT 5.0 wird einen Erwachsenenmodus haben, mit dem ich dann auch wieder sexuelle Gespräche oder amoröse Gespräche führen kann. Und das ist schon eine große Frage. Wollen wir solche Algorithmen überhaupt, also dass die auf die Welt zugelassen werden? Oder wollen wir, oder ist es, wäre es nicht besser, wir hätten eher neutrale Chatbots, die uns halt in der Faktenlage weiterhilft.
Hast du ein Beispiel, wo dich ein KI-System mal wirklich positiv überrascht hat oder auch komplett irritiert hat?
Also ich habe ganz viele Beispiele, wo beides stattgefunden hat. Die sind aber gar nicht immer so präsent, weil es immer wieder passiert. Wenn ich jetzt mal so in den letzten Wochen grabe, ich habe mir eine Automation eingerichtet, dass ich über eine App etwas einsprechen kann und das wird dann verarbeitet und ich kriege das Ganze als E-Mail geschickt. Und ich habe ein Startwort und das kann entweder sein Idee oder Notiz. Und je nachdem, ob es Idee ist oder Notiz, verarbeitet es ein anderer Chatbot, der dahinter steckt. Ja, das ist eine Automation, also in dem Fall für die Techniker ist es Lindy, dass das Ganze dann bekommt. Und ich habe eine Notiz angefordert, habe was reingesprochen und da ging es um einen LinkedIn-Post, an den ich mich erinnern wollte. Habe das dann beim Spazierengehen da kurz reingesprochen. Und als ich zurückkam, habe ich aber zwei E-Mails gehabt. Und zwar einmal eine E-Mail nur mit der Notiz, also genauso, wie ich das gerne haben würde, mit Stichpunkten. Und die zweite E-Mail war der fertige LinkedIn-Post. Das habe ich aber in dem ganzen Prozess nie so eingearbeitet. Also das war nicht vorgesehen. Aber bei Lindy sitzt halt so ein kleiner Agent dazwischen und anscheinend hat er gedacht, naja, dann mache ich halt zwei Versionen. Und da habe ich schon gedacht, so okay, ab und zu passieren echt spooky Sachen, wo man so drauf guckt.
Also der hat in der Wahrscheinlichkeitsrechnung gedacht, wenn der Nils diesen Text spricht, macht er das um die Uhrzeit wahrscheinlich, wenn er sich Gedanken macht für seinen nächsten LinkedIn-Post.
Nee, ganz so spooky war es nicht. Ich habe schon gesagt innerhalb der Notiz, dass es ein LinkedIn-Post ist.
Ah ja, okay.
Aber es war eigentlich nicht die Aufgabe des Chatbots, also das war auch nicht das war nicht vorgegeben und ist eigentlich nicht vorgesehen, dass er zwei E-Mails schickt. Ne? An sich kommt eine, also ich habe nirgendwo den Prompt geschrieben, formuliere die Anweisung aus, sondern die Anweisung, der Prompt heißt, fasse das Ding als Notiz zusammen. Schluss, mache nicht mehr. Da war ich jetzt mal überrascht, positiv. War übrigens auch recht gut geschrieben. Und negativ sind viele Dinge im Moment, weil ich glaube, dass da geht's mir, glaube ich, wie einigen anderen, wenn man sich jetzt so mal 3 Jahre damit beschäftigt hat, dann sieht man zwar immer noch diese extrem schnelle Lernkurve, aber es kommt auch mal so eine Phase der Ernüchterung. Und die habe ich bei einigen Dingen schon erreicht. Das zeigt sich bei mir vor allen Dingen beim Sprachmodus. Also ich finde den Extended Voice Modus von ChatGPT super spannend. Am Anfang bin ich wirklich 30, 40 Minuten mit Kopfhörern durch den Wald und habe mich mit ChatGPT unterhalten. Mhm. Teilweise mache ich das auch jetzt noch, wenn es so um Ideenfindung geht. Und jetzt ist es natürlich so, rein technisch bedingt, da wir keine große Latenz in Gesprächen aushalten, laufen die alle mit dem Fast-Modus. Also ich kann ja nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal den Deep-Thinking-Modus und dann warte ich erst mal 2 Minuten schweigen, bis du fertig gedacht hast. Ja, das würde in einem Gespräch ein bisschen komisch sein. Und deswegen ist der Sprachmodus für mich im Moment ziemlich ernüchternd. Fängt er immer mit so Plattitüden an, wie so, ja, Nils, darüber denken wir jetzt nach. Also immer so Füllsätze und das ist halt immer... Und ja, da kann man ein bisschen gegen anprompten, aber es steckt halt im System. Mhm. Und die Ergebnisse sind bei Weitem halt nicht mehr so gut, wie ich es gewohnt bin, wenn ich dann doch ins Schriftliche gehe und einfach einen anderen etwas länger, in Anführungsstrichen, nachdenkenden Modus nehme.
Wenn wir vom Begriff Vertrauen sprechen im Zusammenhang mit digitaler Arbeit, was bedeutet das für dich persönlich?
Oh, das ist eine gute Frage, weil es, glaube ich, verschiedene Ebenen hat. Das eine ist das Vertrauen, dass ich das, was ich sehe, noch glauben kann. Mhm. Und da haben wir keine 100%ige Sicherheit mehr. Die ist weg. Ja, also ich kann dem, was ich digital sehe, nicht mehr zu 100% vertrauen, weil ich es einfach alles anpassen kann. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich, dass ich dem Angeboten von digitalen Services vertrauen möchte. Und das sind die Anbieter, die dahinter stehen. Also wenn mir jemand sagt, das ist DSGVO-konform, dann brauche ich ja das Vertrauen, dass ich es zum Beispiel dann auch nutze. Und ich glaube, wir sind alle hoffentlich jetzt ehrlich zu uns selber, nachprüfen tun das die wenigsten von uns. Mhm. Also ich recherchiere nicht nochmal nach, ob das alles stimmt. Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, Cookies ja oder hier klicken, um unseren AGBs zuzustimmen. Ne? Also wer liest die alle noch? Weil wir halt hier auch eine Vertrauensbasis haben. Und das ist etwas ziemlich Kompliziertes, vielleicht auch Komplexes, das Vertrauen in den Anbietern dieser neuen KI-Generation. Das können mal kleinere sein, das können Startups sein, aber im Großen und Ganzen sind diese Player ja aus den USA und vielleicht jetzt noch aus China. Mhm. Wir haben in Europa ein paar kleinere, Mistral ist ein Beispiel, Aleph Alpha in Deutschland, was sich aber sehr spezialisiert hat. Und die Vertrauensbasis in diese amerikanischen Institutionen, die größtenteils von jungen weißen Männern geführt wird, da gebe ich zu, da zweifle ich immer mehr dran und das ist auch etwas, was es schwierig für mich macht, noch so optimistisch zu bleiben ab und zu, obwohl ich allen empfehle, mit KI zu arbeiten, um es kennenzulernen, aber wohin dieser Weg geht, dieser Tech-Bros, Proligarchen, das ist halt unbestimmt und die Werteentwicklung in den USA deckt sich nicht mit meiner und an sich nicht mit der in der Europäischen Union, deswegen Datensouveränität in Europa ist ein großes Thema, damit ich und wir wieder volles Vertrauen haben können.
Wir haben ja gezeigt, dass Falschinformationen gerade im Web kein Randthema mehr sind, sondern das ist Alltag. Wo siehst du die größten Gefahren in Politik, für Wirtschaft oder auch für uns im Alltag, im täglichen?
Ich sehe da keine größte, weil es auf alle 3 Ebenen ist. Also KI ist systemisch. Also es geht in alle Systeme unserer Öffentlichkeit rein, ins Arbeitsleben, ins Privatleben, hin in die Emotionen, in Japan heiraten Männer, weibliche Chatbots. Also es geht in alle Bereiche rein, weil es systemisch ist. Deswegen hat es auch überall Einfluss. Und von daher würde ich gar nicht sagen, da gibt es einen Bereich, wo es am gefährlichsten ist oder weniger gefährlich. Es ist überall. Und die Falschmeldung, die gab es natürlich vorher auch schon. Wir waren vielleicht nicht so hellhörig, haben nicht so genau hingeschaut. Und jetzt vermehren sie sich natürlich, weil es durch KI sehr einfach ist, sehr viele Informationen rauszubringen in die Welt. Und das ist ja einmal gesteuert. also auch durch Länder, die das ganz gezielt machen, um also auch Demokratie zu destabilisieren. Und dann gibt es aber auch ganz einfach KI-Slop, also KI-Unsinn, der von vielen Menschen auch erzeugt wird. Und das macht das Netz natürlich in Summe auch nicht gerade intelligenter. Und von daher, also die Gefahr besteht überall. Das, was ich im Moment noch sehe, was vielleicht so ein kleinerer Teil ist und nicht so vielen Leuten bewusst ist, ist, dass es eine Vermischung gibt von noch traditionell erzeugten Informationen, wie sie jetzt zum Beispiel vom staatlich-rechtlichen Rundfunk erzeugt werden, also Journalismus, der dahinter steht, gut recherchiert, gut aufgearbeitet, und dann die Übernahme von KI-Tools. Und das passiert halt vor allen Dingen, wenn wir diese KI-gestützten Google-Suchen oder wie wir sie, also die Browser, die halt reingehen, KI-gestützt, und uns Informationen zusammenfassen. Weil wir anders als früher ja nicht mehr nach Seiten suchen, sondern direkt nach der Antwort. Also deswegen werden sie auch Antwortmaschinen genannt. Und hier ist eine Gefahr, die nicht so viele Menschen sehen, dass KI auf diesem Weg unwahrscheinlich viel verfälscht, und zwar mit bis zu 45-50% Wahrscheinlichkeit, was gerade bei Quellenangaben besteht. Und wir Menschen haben dann die Tendenz, dass wir diese Falschaussage nicht der KI anlasten, sondern der Quellenangabe. Und dadurch wird das Vertrauen in die klassischen Medien noch weiter untergraben, als es sowieso schon der Fall ist. Also die KI ist wieder wie so ein Falschfilter, der sich vor klassische Medien setzt, die noch gut recherchiert sind. Und in der Wahrnehmung nach außen zweifle ich dann auch an dem, was gut recherchiert ist. Also das heißt, es ist so eine doppelte Beschleunigung. KI selbst erzeugt falsche Informationen und untergräbt das Vertrauen.
Ist das auch eine, liegt das auch in der Verantwortung der klassischen Medien, oder ist das was, was nur durch Social Media und KI gekommen ist?
Na, ich weiß nicht, ob der Grund darin liegt, dass die klassischen Medien etwas dazu beigetragen haben. Es ist ein Auftrag der klassischen Medien, daran zu arbeiten, dass es sich ändert. Oder ich sag eher mal, der Auftrag ist Aufklärung. Aufklärung darüber, dass es so ist, dass der Mensch, dass wir alle dazu angehalten sind, weil wir keine andere Wahl haben, Nachrichten und Informationen besser zu prüfen als früher. Also noch besser vielleicht als früher. Sie konnten ja früher auch schon falsch sein. Also ich weiß ja sonst auch nicht, ob ich der Quelle einfach trauen kann, wenn ich ein Newsletter kriege. Müsste ich ja auch jedes Mal hinterfragen, habe ich auch nicht. Jetzt wird es aber aus meiner Sicht noch wichtiger zu gucken, wo kommt die Quelle überhaupt her? Durchaus auch, wenn ich die KI-Aussage von Google Gemini lese, mir mal so einen Link anzuschauen, und man wird feststellen, ganz oft ist der erfunden. Vielleicht wird das besser in der Zukunft. Das kann ich noch nicht sagen.
Ja, auch Studien erfunden werden regelmäßig von
der KI. Also die ganzen Inhalte teilweise. Aber wie gesagt, so ein Schwerpunkt ist Quellen. Und die auch in einen falschen Kontext gebracht werden. Dass dann, also wenn wir jetzt bei Medien mal sind, dass gesagt wird, okay, es ist die Meinung des ZDFs das. Und es hat aber vielleicht gar nicht das ZDF gesagt, sondern die haben einen O-Ton eingespielt von irgendeinem Beteiligten. Ja. Aber die KI versteht das nicht. Also KI hat ja kein Verständnis von der Welt. Und deswegen wird dann in der KI-Ausgabe zusammengemünzt, das ZDF sagt. Ja, und ich lese das dann und sage, ah, okay, das ZDF ist der Meinung, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Das kam aber nie von dem Haus. Das kam, sondern von irgendjemandem, der interviewt worden ist. Und diese Kleinigkeiten, die fallen uns gar nicht so sehr auf, wie vielleicht jetzt etwas, was total hanebüchen ist. Und nach dem, also wir kennen die Beispiele, Juristen in Amerika benutzen KI und die KI erfindet halt irgendwelche Fälle, die es nicht gibt. Dann sagt man ja, oh, da hätte man doch merken können. Aber hier sind wir bei Nuancen. Hier sind wir bei Kleinigkeiten, die aber unser Weltbild verändern können. Und wir kriegen das gar nicht mit. Und darin besteht eine große Gefahr. Also gar nicht nur bei den dicken Schiffen, Big Bangs, sondern bei den Nuancen.
Ja, und bei jedem Einzelnen. Das wäre auch meine nächste Frage, Nils. Was können wir als User, und wir teilen ja alle täglich Informationen über Social Media, über verschiedene Kanäle, was können wir selber machen, um dafür zu sorgen, dass Fakes weniger Macht haben?
Ja, sich selbst aufklären. Also bereit sein, sich selbst zu hinterfragen, bereit sein, die eigene Meinung zu hinterfragen. Also allein schon mal die Offenheit zu haben, dass es klar ist, nicht das, was ich jetzt denke, ist unbedingt richtig, weil dann werde ich durch KI nur Bestätigung erfahren. Weil wenn ich KI frage, stimmt das nicht, was ich hier denke, dann werde ich immer ein Ja, Nils, du bist Supermeister, Master hier, ich höre auf dich hören, das ist mal Punkt eins. Ein Tipp, und auch das ist ja nicht schwierig oder auch kein Geheimnis, wenn du mit KI arbeitest, dann verwende 2 oder 3 Modelle und vergleich die Ergebnisse. Also nicht der ersten Ausgabe einfach vertrauen, sondern dasselbe Ergebnis mal bei ChatGPT reingeben, bei Mistral, bei Gemini, whatever, und diese Ergebnisse dann miteinander vergleichen, denn da, wo die Schnittmenge ist, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass es stimmt. Und dann Punkt 3 ist für uns alle, sich ein Bewusstsein zu schaffen, dass bei allen Ausgaben, bei aller Nutzung mit KI, da immer noch eine dritte Hand, wenn man so will, am Lenkrad ist. Also da ist immer noch ein Unternehmen im Background und die sind nun mal auch geschäftsgetrieben, wie OpenAI, wie Google, wie Microsoft, die alle eigene Ziele verfolgen und die spiegeln sich wieder in den Ausgaben mehr oder weniger der Chatbots.
Also was ich meinen Kunden auch immer mitgebe, ist einfach mal zu hinterfragen, wenn man nicht ganz sicher ist, wem könnte diese Information nutzen.
Ja.
Allein genau. Diese Frage mal zu stellen, die hilft genau. Auch.
Also das Paradebeispiel ist Elon Musk und Grok. Ne? Grok wird immer rechter, weil Elon Musk das so will. Und deswegen ist es halt auch ein mächtiger Einflussfaktor, wenn Grok in großen sozialen Netzwerken wie X als Frage- und Antwortmaschine immer bereit ist. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Also wem dient das Ganze? Und es sind eben keine unabhängigen Informationsquellen. Und KI ist nicht neutral. Also auch das kann man mitnehmen. Und dann, da kann ich jetzt leider, diese Hürde kann ich niemandem nehmen. Es ist schwieriger geworden. Ja. Das heißt für mich, was ich persönlich noch mache, meine Nachrichtenflut ist tatsächlich nicht mehr so schnell wie früher, weil ich einfach ein bisschen abwarte, bis ich was glaube. Es kann durchaus sein, dass ich sage, ich lese was in den News und wir alle wollen immer gleich informiert sein, kann ich verstehen. Aber bis ich es bestätige, reposte, mich damit beschäftige, da warte ich meistens immer noch 24 Stunden, weil ich einfach noch mal gucken will, hält das einer Überprüfung stand.
Gehst du aktiv auf Leute zu und weist sie darauf hin, dass das eine Falschmeldung ist oder ein Fake News, wenn du denkst, sowas könnte jemand mitbekommen? Also nicht, wenn du die Quelle bist, sondern wenn du einfach sagst, oh, da ist was im Netz, das habe ich identifiziert als Falschmeldung. Gehst du dann auch hin und sagst das Leuten in deinem Umfeld?
Ja, na klar. Also wenn du etwas feststellst, was definitiv falsch ist, dann informierst du ja auch drüber. Sehe ich auch keinen Grund, warum das nicht zu tun ist.
Naja, das ist ja Zeitaufwand.
Ja, aber das kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, um was es sich da handelt. Ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass die größte Gefahr in einem Graubereich liegt, den wir halt nicht ganz klar machen. Wenn du ganz definitiv sagen kannst, guck mal, das ist gelogen. Das sind solche Sachen wie, wenn Donald Trump im Oval Office mal wieder irgendetwas behauptet, ein Bild hochhält und sagt, guck mal hier, Südafrika, ihr seid böse, und man feststellt, es ist gar nicht aus Südafrika. Das kannst du dann darlegen, dann hast du klar gezeigt, okay, hier ist ein Fake. Mhm. Aber dieser Graubereich, das ist ja das Schwierige. Wenn ich sage, naja, guck mal, die Aussage von KI, das kann so nicht stimmen, auf der anderen Seite ein Empfänger ist, der aber daran glauben will, dann haben wir eine Herausforderung und ein Problem, was wir vielleicht gar nicht lösen können. Es gibt auch so etwas wie Lügnerdividende, dass Menschen etwas nicht mehr glauben, auch wenn es wahr ist, weil sie sagen, es kann ja von KI erfunden werden. Ja, also da merkst du, da ist der Gegenpol. Und das ist schwierig. Und da gebe ich zu, das fällt mir dann schon schwerer, wenn ich aus der festen Überzeugung bin, dass ich sage, okay, zu 98% ist das hier fake und von der KI generiert oder wie auch immer. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch eine größere Gruppe von Menschen ist, die davon fest überzeugt sind und auch dementsprechend auch emotional darauf reagieren werden. Und das sieht man ja vor allen Dingen in den USA, wo es nicht mehr um die Fakten geht, sondern da geht es nur noch um die Geschichte, wie sie erzählt wird. Und ich glaube, dagegen aufzustehen, das ist schon schwieriger. Und umso mehr es machen, umso besser ist es vielleicht. Aber das ist dieser schwierige Graubereich.
Wir werden ja jetzt hauptsächlich von Führungskräften wahrgenommen in unserer Arbeit, auch von Studierenden oder Lehrern. Hast du 3 konkrete Tipps, wie die Falschmeldungen, Fake News, Disinformation erkennen können?
Ja, wenn man jetzt so diese 3 Dinge hätte so aus dem Zauberhut und sagen, damit wird alles gut. Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Ich empfehle, nachzuprüfen. Also so nichts mehr, was ich digital sehe, automatisch für 100% echt zu halten. Das ist mal Punkt 1. Einfach ein grundsätzliches Misstrauen, könnte man sagen, auch wenn sich das jetzt nicht so schön anhört oder so positiv, zu haben gegen alle digitalen Bilder. Also alles, was irgendwo gesendet wird, sollte schon mal da sein. Das zweite ist nachprüfen und das kann man durch verschiedene Tools machen. Also indem man einfach eine zweite Maschine nimmt, einen zweiten Chatbot nimmt, einen dritten Chatbot nimmt.
Und wir haben hier im Buch auch ein paar Tools beschrieben.
Genau. Und das dritte ist, das hört sich jetzt ein bisschen schwach an, ist gesunder Menschenverstand, den nicht ganz ausschalten. Also sich auch immer wieder zu überlegen, kann das überhaupt sein, was ich da sehe? Also mal einen Schritt zurückgehen und nochmal so sagen, okay, kann das sein? Und wenn ja, wenn das sein kann, woran würde ich das festmachen? Also kurzes Beispiel, du siehst irgendwo ein Video, dass ein Flugzeug irgendwo abgestürzt ist. Und zwar auf ein bekanntes Gebäude. So, und bevor du das jetzt alles glaubst, kannst du nochmal kurz zurückgehen und sagen, okay, kann das sein? Und wenn es so wäre, was hätte es für Auswirkungen? Was würde passieren? Also würde ich dann nicht auch zum Beispiel in der Region Feueralarm haben? All solche Dinge. Ne? Damit kann man natürlich ein bisschen besser überprüfen. Aber ich gebe zu, das ist ja alles aufwendig. Und wir tendieren natürlich dazu, Dinge schnell zu glauben und ihnen schnell zu folgen. Deswegen vielleicht doch Tipp 3,5 oder 3b, sich ein bisschen Zeit lassen bei der ganzen Geschichte. Unser Zeitalter wird immer schneller. Vielleicht bringt uns KI, so komisch es sich anhört, dazu, nicht schneller zu werden, sondern in einigen Dingen unseres Lebens eher ein bisschen langsamer. Und das ist halt zum Beispiel bei dem Wort Vertrauen. Es dauert halt jetzt ein bisschen länger, bis ich einer Nachricht vertraue.
Vertrauen, auch nochmal gutes Stichwort. Du arbeitest ja viel auch mit Teams zusammen, ja? Wie schafft man es im Unternehmen, diese Vertrauenskultur fester zu etablieren?
Ja, wenn es zwischen Menschen basierend ist, dann stellen wir uns diese Frage ja schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt Berater, die reingehen und das Stichwort dazu ist soziale Sicherheit. Also, dass ich in einem Umfeld bin, in dem ich mich psychologisch sicher fühle, davon überzeugt bin, dass ich offen meine Meinung sagen kann und dadurch bildet sich irgendwann Vertrauen aus. Das Spannende in der Zukunft wird ja sein, welchen Einfluss KI in diesem System hat. Also wird es eher vertrauensfördernd sein oder wird es auch so sein, dass man sagt, ja, und das sehen wir heute schon so, der arbeitet mit KI zusammen, also ist der doch eigentlich faul. Also all solche Strömungen sehen wir jetzt schon in Teams, in Organisationen, in positiven wie im negativen. Und ich glaube, das ist auch klar. Alle neuen technischen Entwicklungen haben immer beide Ausprägungen. Also im positiven wie im negativen. Ich glaube, dass KI zum Beispiel unwahrscheinlich gut dazu geeignet ist, um Silo-Denken aufzubrechen. Also eher Vertrauen zu erhöhen. Weil wir ja hier eine systemische Herausforderung haben und ein Tool, und das Marketing auf einmal mit dem Vertrieblern spricht, weil es sagt, hey, wir haben jetzt ein super Tool, um die Marketingtexte zu machen, dafür brauchen wir deinen Input, und der Vertriebler sagt, ey, ich kann auf der Rückfahrt mit einer KI sprechen und ich bin wieder da, und der Input, den ich da habe, den fließt sofort zu eurem KI-Bot. Also das ist halt die Möglichkeit, das alles zu vernetzen, heißt Silo-Denken aufbrechen, größeres Vertrauen schaffen. Auf der anderen Seite, anderes Beispiel, jemand kommt mit einer super Idee ums Eck, hat das alles ausgearbeitet, wird von allen gelobt, und du sagst dir selbst so innerlich, aber der hat das doch bestimmt mit KI gemacht, der hat doch gar nichts dazu beigetragen. Ja, also beide Seiten sind da. Und dann kommt noch so die Zukunftsvision, wenn KI dann wirklich, ich mag das Bild nicht so gerne, ein Kollege wird, mit im Organigramm steht, dann kommt wieder das, kann ich denn der KI vertrauen? Was steckt dahinter? Wie ist er programmiert worden? Welchen Einfluss hat er? Also ein hochkomplexes Thema, Vertrauen, wie schon immer, und ist durch KI verständlicherweise und keine Überraschung nicht einfacher geworden.
Also du siehst die Zukunft schon kritisch, aber du siehst auch noch Hoffnung am Horizont, dass wir, wenn wir entsprechend aufklären, wenn wir mit den Menschen reden und klar machen, wem nutzen diese Informationen, dass wir dann sehr viel mehr von den positiven Eigenschaften, von den Vorteilen der KI profitieren, als von den Nachteilen, ja, geschädigt werden.
Ich bezeichne mich selbst gern als optimistischen Mahner. Meine Grundeinstellung ist Optimismus, und ich liebe es, mit KI zu arbeiten. Und ich kann es jedem nur empfehlen, es zu tun. Allein schon, weil wir verstehen müssen, wie KI funktioniert, um sie beurteilen zu können. Und dafür musst du es einsetzen. Das kannst du nicht von außen nur durch Zugucken oder Lesen. Du musst es selber tun. Also deswegen die dringende Empfehlung an alle da draußen, benutzt es, aber halt mit einem kritischen Blick. Und wenn wir es schaffen, dieses kritische Denken, was du angesprochen hast, zu verfestigen, aufzuklären, dann bin ich davon überzeugt, dass KI und Mensch auf jeden Fall mehr erreichen können als nur der Mensch, und auf jeden Fall auch noch viel, viel mehr als nur KI. Also ja, ich glaube, es lohnt sich, und ganz davon zu schweigen, dass wir das ja nicht zurück in die Box kriegen, glaube ich auch, dass es bei vielen Herausforderungen, die uns als Menschheit gegenübersteht, unwahrscheinlich viel Fortschritte bringen kann. Also gerade in der Medizin passiert jetzt schon so viel und wird noch so viel passieren. Wir können uns diese Chance nicht entgehen lassen, aber es sind halt zwei Seiten einer Medaille. Und die wird nicht auf eine Seite fallen. Also du hast nicht am Schluss der Geschichte schwarz oder weiß da liegen, sondern die rotiert die ganze Zeit, die bewegt sich immer weiter. Und es gibt immer gute und schlechte Aspekte. Und es liegt halt an vielen Partnern, daran zu arbeiten. Das ist Politik, natürlich. Das sind die Unternehmen, die Organisationen, natürlich. Aber es ist auch die Gesellschaft. Also jeder von uns, du, ich, wir, sich zu informieren, kritisch zu bleiben und halt sich selbst aufzuklären. Und natürlich auch andere, und das machen wir ja auch jetzt durch das Buch und aber auch durch Vorträge und Workshops.
Nils, vielen Dank. Ich glaube, die Zuhörer und Zuschauer haben jetzt eine ganze Menge Anregungen. Mehr können sie natürlich in unserem Buch finden oder bei uns auch als Speaker und als Coach. Und ich hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich wünsche uns alles Gute und dass wir möglichst viele Menschen aufklären können und zu kritischen Mitbürgern animieren können, dass sie kritisch bei dem Thema bleiben, aber dass sie es nutzen, dass sie es nicht aus Angst vor der KI gar nicht benutzen. Es ist wichtig, dass sich jeder damit beschäftigt, denn nur wenn man was kennt, kann man es auch gut beurteilen. In diesem Sinne vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Danke dir auch, lieber Nikolai. Und wir sehen uns hoffentlich auch bald mal wieder.
Auf jeden Fall.
Der DIKT Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.